Sternengeschichten Folge 615. Astronomische Poesie. Die Beschäftigung mit den Sternen, den anderen Himmelskörpern, den Galaxien und dem Rest des Universums, das ist nicht nur Wissenschaft. Von Anfang an war der Himmel und das, was dort passiert, auch etwas, was Kunst, Literatur, Religion und so gut wie alle anderen Bereiche des menschlichen Lebens beeinflusst hat. Ich habe in früheren Folgen schon öfter über die Mythen des Sternenhimmels oder über die religiösen Aspekte der Astronomie gesprochen und natürlich auch über Science Fiction, den Bereich, wo Astronomie und Literatur bzw. Film am direktesten aufeinandertreffen. Aber heute möchte ich einen Blick auf die Poesie werfen. Wer nach Gedichten mit astronomischen Hintergründen sucht, wird schnell fündig werden. Nehmen wir zum Beispiel das, was Friedrich Schiller im Jahr 1797 unter dem Titel »An die Astronomen« veröffentlicht hat. Was hat der große Dichter und Denker der Astronomie zu sagen? Das hier. »Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen. Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume. Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.« Gut, ich will jetzt hier keine Gedichtinterpretation machen, aber natürlich muss ich da dem guten Schiller schon ein bisschen widersprechen. Wenn es nach mir geht, kann gar nicht genug von Nebelflecken und Sonnen geschwatzt werden. Aber immerhin hat er recht damit, wenn er sagt, dass unser Gegenstand, die Astronomie, der Erhabenste im Raume ist. Die Astronomie ist die beste Wissenschaft, was sonst? Wenn ich vermuten wollen würde, was Schiller damit meint, dann irgendwas in der Art von: die wissenschaftliche Erforschung der Welt ist das eine, aber über diese materielle Forschung hinaus gibt es das Erhabene, das von der Wissenschaft nicht erfasst werden kann. Oder so irgendwie. Das geht in eine ähnliche Richtung wie der Teil des Gedichts Lamia des britischen Autors John Keats. 1819 hat er in diesem Gedicht unter anderem das geschrieben. Denn flieht nicht aller Zauber vor den Tücken nüchterner Denkungsart. Da war einmal ein Regenbogen her am Himmelssaal, jetzt kennt man sein Gewebe, seinen Bau, die Wissenschaft erklärte ihn genau und rubrizierte ihn wie andere Dinge. Philosophie wirft ihre kecke Schlinge um Engelschwingen und um Zauberpracht in Luft und Berge, Schoß und Meeresnacht, zerreißt die Wunder. Keats beschwert sich darüber, dass die Welt weniger spannend wird, wenn die Wissenschaft sie nüchtern erklärt. Aber ich denke, da irrt er sich, und sowohl Keats als auch Schiller würden die Sache vielleicht anders sehen, wenn sie heute leben würden und sehen könnten, was für fantastische Dinge wir herausgefunden haben. Ja, es gilt immer noch, dass die Wissenschaft ist und die Kunst die Kunst, und die Vermittlung von Wissenschaft muss noch viel aufholen. Aber dass das Universum da draußen nicht nur wissenschaftlich erforscht, sondern schlicht und einfach auch wunderbar gefunden werden kann, das sollte heute klar sein. Ebenso klar ist es meiner Meinung nach auch, dass die Wunder nichts von ihrer Faszination verlieren, wenn man sie verstanden hat. Oder, um den Physiker Richard Feynman zu zitieren, es kommt immer nur Schönheit dazu. Aber eigentlich soll sich diese Folge ja nicht mit Wissenschaftskritik in Gedichtform beschäftigen, sondern mit astronomischer Poesie. Schillers Freund Johann Wolfgang Goethe, der war nicht nur ein großer Dichter, sondern auch Naturforscher. Er hat den Mond mit dem Teleskop angeschaut, unter anderem gemeinsam mit Schiller, und natürlich auch Gedichte darüber geschrieben. 1778 sogar eines, das den Titel »An den Mond« trägt. Mir ein bisschen besser gefällt sein Werk aus dem Jahr 1828 mit dem Titel »Dem aufgehenden Vollmond«, das mit folgenden Zeilen beginnt. Willst du mich sogleich verlassen, warst im Augenblick so nah, dich umfinstern Wolkenmassen, und nun bist du gar nicht da. Da kann man natürlich viel hineininterpretieren, auch nicht astronomische Themen, aber alle, die sich schon mal auf die astronomische Beobachtung gefreut haben und dann vor einem wolkigen Himmel gestanden sind, können wahrscheinlich nachvollziehen, was Goethe da schreibt. Es gibt aber auch Gedichte, die wissenschaftliche Erkenntnisse sehr direkt widerspiegeln. Zum Beispiel den schönen Text »Der Mondberg Uhu« von Christian Morgenstern. Der Mondberg Uhu hat ein Bein, sein linkes Bein im Sonnenschein. Das rechte Bein jedoch des Vogels bewohnt das Schattenreich des Kogels. Bis 150 Grad im Licht gibt Herschel ihm, zwar Längley nicht, im Dustren andererseits desgleichen, dasselbe mit dem Minuszeichen. Sein Wohl befiehlt ihm, man versteht, dass er sich stetig ruckweis dreht, er funktioniert wie eine Uhr und ist doch bloß ein Uhu nur. Ein Uhu, der auf einem Berg am Mond steht, scheint nicht viel mit Wissenschaft zu tun zu haben. Morgenstern schreibt aber auch über die Temperatur auf dem Mond und das war eine Frage, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Gedicht erschienen ist, noch nicht ganz geklärt war. Man, wie soll man das aus der Ferne messen? Der britische Forscher John Herschel hat das gegen Ende des 19. Jahrhunderts probiert und zwar, indem er die Infrarotstrahlung des Mondes beobachtet, also die Wärme, die vom Mond abgestrahlt wird, woraus man seine Temperatur berechnen kann. Das ist aber gar nicht so einfach, aber Herschel ist am Ende zu dem Schluss gekommen, dass Mondgestein im direkten Sonnenlicht enorm heiß sein muss, weit über 100 Grad. Der amerikanische Wissenschaftler Samuel Pierpont Langley, der war anderer Meinung, seine Messungen haben nahegelegt, dass die Mondoberfläche nur wenig über 0 Grad Celsius warm ist. Und genau das sind die Positionen, die in Morgensterns Gedicht auftauchen. Bis 150 Grad im Licht gibt Herschel ihm und Langley nicht. Heute wissen wir, dass Herschel recht gehabt hat. Die Höchsttemperatur des Mondes im Sonnenlicht liegt bei ca. 130 Grad und in der Nacht kann es auf minus 160 Grad abkühlen. Die Verbindung zwischen Poesie und Astronomie, die funktioniert aber auch andersrum. Anstatt wissenschaftliche Erkenntnisse in Gedichtform zu packen, kann man auch probieren, astronomisches Wissen aus der Poesie rauszuholen. Das hat man zum Beispiel bei der antiken Dichterin Sappho probiert, die vor mehr als 2.500 Jahren auf der griechischen Insel Lesbos gelebt hat. Es sind nur wenige ihrer Gedichte erhalten, aber in einem davon wird's definitiv astronomisch. Untergegangen sind der Mond und die Plejaden, es ist Mitternacht, die Stunden vergehen, ich aber schlafe allein. Das ist der Anfang des Mitternachtsgedichts und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Mehr ist nicht erhalten und das ist natürlich auch nur die deutsche Übersetzung des originalen Textes und es gibt viele Möglichkeiten, das zu übersetzen. Trotzdem ist klar, Sappho erzählt hier nicht nur darüber, dass sie in besagter Nacht alleine schlafen muss, sondern hat davor auch zum Himmel geschaut. Vielleicht hat sie auf die Person gewartet, die sie gerne in ihrem Schlafzimmer gehabt hätte und dabei Mond und Sterne betrachtet. Das werden wir nicht rausfinden. Forscherinnen und Forscher haben aber probiert, ob sie vielleicht rauskriegen können, wann Sappho da in der Nacht gewartet hat. Immerhin gibt es ja ein paar halbwegs konkrete Angaben. Es ist Mitternacht, der Mond war zu sehen, ist es jetzt aber nicht mehr und gleiches gilt für den Sternhaufen der Plejaden. Und das Ergebnis ihrer Forschung war, irgendwann zwischen dem 25. Januar und dem 31. März. In dem Zeitraum kann man den Himmel auf der Insel Lesbos so sehen wie in Sapphos Gedicht. Das Jahr kann man damit natürlich nicht bestimmen und genau genommen ist der Rest auch ein bisschen zweifelhaft. Das, was in der deutschen Übersetzung Mitternacht heißt, muss zum Beispiel überhaupt nichts damit zu tun haben, was wir heute unter dem Begriff verstehen. Es war damals nicht unüblich, die Nacht in drei Abschnitte zu unterteilen und das, was Sappho im Original meint, wäre vielleicht besser mit im zweiten Drittel der Nacht übersetzt, anstatt mit Mitternacht. Am Ende ist es ein Gedicht über Einsamkeit und kein astronomisches Beobachtungsprotokoll. Und genau so sollte man meiner Meinung nach insgesamt mit dem Thema der astronomischen Poesie umgehen. Man kann viel hineininterpretieren, man kann viel herauslesen, aber es ist immer noch Kunst und keine Wissenschaft. Die Sterne, die Nacht, der Mond, die Sonne, das ist nicht nur Wissenschaft, das ist auch Inspiration. Wir wollen das Universum verstehen, aber wir wollen uns davon auch verzaubern lassen. Je nach persönlicher Einstellung können Verstehen und Verzaubern identisch sein oder nicht, aber wenn wir Gedichte schreiben, dann wollen wir meistens unsere Emotionen ausdrücken. Und manchmal kann man dafür eben auch die Astronomie verwenden, so wie es der deutsche Dichter Friedrich Rückert in seinem wirklich wunderbaren Gedicht »Du bist mein Mond« getan hat, mit dem ich diese Folge auch beenden möchte. »Du bist mein Mond und ich bin deine Erde. Du sagst, du drehest dich um mich, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich werde in meinen Nächten hell durch dich. Du bist mein Mond und ich bin deine Erde. Sie sagen, du veränderst dich, allein du änderst nur die Lichtgebärde und liebst mich unveränderlich. Du bist mein Mond und ich bin deine Erde, nur mein Erdschatten hindert dich, die Liebesfackel stets am Sonnenherde zu zünden in der Nacht für mich.